der Vorarlberger der Woche im 80er, 90er Megamix.
Hallihallo, ihr Lieben. Nach einer längeren Pause sind wir jetzt wieder back hier im Podcast. Ich freue mich, dass ihr mit dabei sind. Und ich freue mich umso mehr, dass ich heute einen ganz spezieller Gast da habe, den ich 2012 damals auch schon da bei der Antenne mitverfolgt habe im Fernsehen. Stell dich mal kurz vor, wer bist du?
Hi, ich bin der Thomas, Pegram zum Nachnamen, manche sagen noch Pegram, ja. Ist nicht so klar. Ja, komme aus Dornbirn, habe eine Zeit lang Musik gemacht und war im Fernsehen bei DSDS, da haben mich manche noch gesehen. Ja.
Da haben die viele gesehen, finde ich, also da bist du schon on top gsi und ich glaube so für viele Frauen im Ländle auch ein Schwarm, oder?
Naja, es die Zielgruppe, mir sind eher so die Schulklasse und die jüngere Mortle nachgerannt.
Ach,
ja, das war eher so die Zielgruppe für die SDS, glaube
ich. Okay, bevor wir zu diesem Thema kommen, würde mich jetzt mal interessieren, in welche Schule bist du damals als kleiner Burganger und was hast du für die, oder welchen Berufsweg hast du für die so auf dem Schirm gehabt?
Also ich bin in Zonemshof gewachsen, bin im Herreried im Volksschulganger. Also ich glaube schon, dass ich Musiker werden wollte, Tierarzt, Pilot war auch mal ein Thema. Also ich glaube, ich habe so viele Träume gehabt. Ja, habe aber dann doch eine Zeit lang die Musik verfolgt.
Ja. Woher kommt das? Liegt das so ein bisschen in der Familie? Ist deine Familie musikalisch?
Ja, der Papa ist Musiker und darum bin ich eigentlich viel mit dem aufgewachsen. Und ja, also Musik war immer, wie soll ich sagen, groß. Ja, also wir haben viel Musik gehört, gespielt, ich habe noch Klavierunterricht, Giga gelernt, also ich habe viele Instrumente auch gelernt. Ja, und ich glaube, dass das so ein der Einfluss war. Und nachdem wir dann maturiert haben, hat es ja wohl die Möglichkeit, jedes Mal im Song Contest mitmachen. Das war so quasi der erste Versuch im Musikbusiness, ein bisschen Fuß zum Fassen.
Ein Versuch beim Eurovision Song Contest, bei dem großen?
Ja, genau, dem glitzernden großen Event im Fernsehen. Genau.
Ehrlich, erzähl einmal, was hast du gemacht?
Ja, aber ich war mit der Matura fertig, hätte ins Militär müssen. Und dann hat es ein Produzent geworfen, der ein paar Lieder von mir gehört hat, und der hat gesehen, dass er eine Boygroup sucht bei der Vorentscheidung für einen Song Contest für Österreich ein Lied zum Einreichen. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, zieht Hande.
Ja.
Und dann habe ich mitgemacht und wir haben eigentlich nicht gedacht, dass wir da gewinnen für Österreich. Spannende Wies haben wir dann aber gewonnen. Die Band hat Tiebreak geheißen. Ja, und dann sind wir nach Istanbul geflogen und haben Österreich vertreten. Und der Alf Peuer hat im Vorjahr so einen guten Platz gemacht, dass wir schon Fixplatz in der großen Samstagshow gehabt haben. Ja, und dann habe ich live vor, ich glaube, 110 Millionen Leute singen dürfen.
Was? Wo gibt es da noch Aufnahmen? Das muss ich mir nachher anschauen.
Ja, auf YouTube kann man, glaube ich, Tiebreak mit Du bist so.
Wann war das? In welchem Jahr?
2004.
2004. Und welcher Platz haben wir gemacht?
Ich glaube, der 120. Also, es war musikalisch, es war eine tolle Erfahrung.
Krass. Aber, ja. Und dann ist nichts mehr passiert danach.
Ja, das ist halt wie so oft, oder? Es ist quasi ein kometenhafter, oder ein raketenhafter Aufstieg und man sinkt da so schnell wieder quasi in die Vergessenheit.
Also okay, krass. Aber wie ist denn das? Du hast ja gesagt, du hast Klavierunterricht, Geigeunterricht und so weiter genommen, als du jünger warst. Wann merkt man denn, dass man eigentlich auch gut singen kann? Wie spürt man das?
Das habe ich eigentlich nie gewusst. Also ich muss eigentlich, mein Papa bin ich, glaube mit 11 Jahren am Jazz-Seminar in Dornbirn angemeldet. Dort habe ich E-Gitarre gelernt, weil das war ein Instrument, das für mich einfach cool war, wo ich Motivation gehabt habe. Da habe ich dann einen ganz tollen Lehrer gehabt, der Charlie Bonat. Und also dem habe ich extrem viel zum Verdanken. Und der hat noch so einen Workshop gehabt, wo man einfach verschiedene Leute, die Unterricht nennen, also Bassisten und Schlagzeug und so weiter, einfach, wo man zusammen mischt, dass man einfach auch Erfahrung sammelt, quasi wie man zusammen in einer Band spielt.
Ja.
Und wir haben da eine Sängerin gehabt, das war cool. Und irgendwann hat er gesagt, ja, magst du nicht auch mal singen probieren? Und dann denkt er eigentlich nicht, aber dann habe ich es probiert und irgendwie war es nicht so schlecht. Ja, aber ich war eigentlich jetzt nie so, ich habe eher gemeint, dass ich der Gitarrist bin und nicht der Sänger.
Okay,
aber, ja.
Also durch Zufall eigentlich so gemerkt, okay, ich triff die Töne, ich klinge gar nicht so schlecht.
Na gut, ich glaube, was viele Sänger und Sängerinnen sowieso so haben, dass man die eigene Stimme nie gern so mag. Also, aber ja, das Feedback war, es klingt gut und dann habe ich es wieder verfolgt.
Okay, was mich jetzt noch interessiert, was war denn zwischen 2004, dein Auftritt noch, also beim Eurovision Song Contest, und 2012? Was hast du dazwischen gemacht? Hast du einen normalen Job gehabt?
Ich habe einen militären Aufschub gekriegt für einen Song Contest und dann war ich dann auch Schreiber in der Kaserne in Bregenz.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also mir wirklich jeden Morgen den Joggen gehen können am See und so. Das war wirklich, also mir hat das Militär gut gefallen. Danach habe ich dann mein Berufsleben gestartet, war ein Jahr bei einer Versicherung, hat mir aber nicht so gut gefallen.
Lustig, ich habe auch bei einer Versicherung geschafft. Bei welcher warst du?
Ja, ich war bei der Allianz.
Aha, okay, ich war bei der Merkur-Versicherung.
Also ich war bei einer Agentur und ja, da habe ich aber gemerkt, nicht so meins. Denn durchs Musikmachen habe ich viel mit Apple-Computer zum Tour gehabt und da hat es der E-Bus in Götzes Gier und dann habe ich dort quasi als Verkäufer angefangen. Und ja, es hat dann relativ gut geklappt, habe dann die Shopleitung auch später übernommen und war ganz, ganz lang dort. Dann habe ich gedacht, okay, ein bisschen weiterbilden sollte mir auch noch, habe ich berufsbegleitend noch BWL studiert. Und wenn ich fertig studiert habe, dann habe ich gedacht, naja, entweder mache ich jetzt den Master weiter, da wäre ich schon angemeldet gewesen, oder habe ich halt die Idee gehabt, vielleicht sollte ich das musikalisch nochmal probieren. Und dann bin ich zu, habe ich mich zu DSDS angemeldet.
Du selber?
Ich habe mich selber da angemeldet, ja. Also.
Weil es ist ganz oft so, dass andere Leute jemanden anmelden, aber du warst so selbstbewusst und gesagt, komm, ich rock das jetzt einfach.
Naja, vielleicht kurz, also ich wollte früher schon mal mitmachen, haben sie aber damals in der Kösterie hergenommen, weil die wollten sie halt Deutschland sucht den Superstar. Wo dann die Leute wahrscheinlich Clues gegangen sind, haben sie das so geöffnet für die Schweizer und für die Österreich und dann haben wir halt angemeldet und dann hat es geklappt.
Wo war denn das Casting?
In Wien.
Okay.
Das war sehr, also oft ist es so, du gehst zu einem Vorcasting, wo sie halt mal schauen, ob du überhaupt schräg genug oder gut genug und normalerweise wartest du eine längere Zeit, bevor du vor die große Jury darfst, falls überhaupt. Bei mir war es aber so, dass ich das Forecasting am Samstag hätte und am Sonntag dann schon vor der großen, also vom Dieter Bohlen und der Cascada-Sängerin und dem Bruce singen haben dürfen. Ja. Also das war recht knapp beieinander alles.
Okay, wer hat dich denn damals zum Casting begleitet?
Das war ein eigentlich bester Freund und Studienkollege von mir, der Dario, ist damals mitgegangen.
Und mitgefiebert.
Ja, er hat nicht mit ihnen dürfen, er hat das mit begleiten dürfen, aber halt mit ihnen hat er nicht dürfen. Ja.
Du hast gesagt, du hast relativ schnell vor die Jury treten dürfen. Woher kommt's? Weil du so talentiert warst?
Also, ich habe es zeitlich gemeint. Das war einfach mir das Vorcasting am Samstag hätte und dann am Sonntag war quasi schon.
Okay.
Oft sind da ein paar Wochen dazwischen.
Okay. Welche Erinnerungen hast du denn an diesen Moment, als du wirklich das erste Mal vor Dieter Bohlen und Co. gestanden bist? Wie war das für dich?
Ja, komplett schräg und ich habe noch Angst gehabt, weil ich sehr schwitzige Hände gehabt habe, dass ich mit der Gitarre umgescheit spielen kann. Ja, aber du bist halt drin und du weißt schon, das wird jetzt alles aufgezeichnet und man hofft halt, dass es gut ausgeht.
Was hast du performt?
Weil ich habe mehrere Lieder gesungen. Ich habe von James Taylor, You've Got a Friend und von Michael Jackson, Man in the Mirror und Bruno Mars, Grenade, glaube ich.
Oha.
Also ich war, glaube ich, eine Viertelstunde drin.
Richtige Bretter. Und sie haben die alle drei Lieder singen lassen?
Ja, aber halt im Fernsehen zockt man halt,
klar,
zockt man eins.
Okay, und wie hast du den Dieter Bohlen so persönlich erlebt? Eher gerecht oder ist er so showmäßig hart? Welches Image hat er bei dir hinterlassen?
Ich meine, gut, über den Lauf der Zeit haben wir eine kleine Zeit miteinander verbracht. Also wir waren jetzt nicht die beste Freunde, aber doch ein kleiner Kontakt hat man aufgebaut. Und ich habe ihn schon als Geschäftsmann, also knallharter Geschäftsmann erlebt und ich meine, er hat oder im Lift einfach mal erzählt, die Leute mögen ihn nicht, dass er nett ist. Also im Fernsehen, da sind die Hallo, lernen müssen. Du musst halt irgendeine Emotion auslösen bei den Leuten. Und er hat halt gewusst, wenn er halt ein bisschen provokanter ist, dass er dann halt, wie soll ich sagen, dass es bessere Einschaltquoten gibt.
Das, was zurückkommt und auch wenn es Hate ist, aber es kommt was.
Hauptsache Relevanz. Aber für mich war er sympathisch. Er ist, glaube ich, nochmal Papa geworden. Vielleicht hat er das auch ein bisschen weicher gemacht. Und musikalisch hat er, glaube ich, mehr auf dem Kast als viele zutrauen. Also wir waren noch im Studio mal, wir haben in Hamburg. Und ja, also ein Geschäftsmann durch und durch, aber auch mit guter Sitte.
Was denkst du heute, wenn du so im Fernsehen siehst? Hast du da schöne Erinnerungen oder eher Bauchschmerzen?
Nein, ich kann dankbar sein. Also ich glaube, dass das am taugt hat, was ich gemacht habe.
Ja.
Und ja, da gibt für mich keinen Grund, negativ zum Zurückschauen. Ich glaube, er probiert ihm sein Ding zum Durchziehen. Ich glaube, er probiert jung zum Bleiben. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. Er ist schon weit über 70, oder?
Ausschauen tut er mal definitiv nicht so. Aber ich glaube schon, dass der Anfang 70 sein müsste. Müsste jetzt gerade nachschauen, aber ja, der müsste schon Anfang 70 schon sein. Aber du denkst schon, dass Dieter Bohlen so ein Gespür für Talente oder fürs Entertainment hat?
Ein Gespür fürs Geld und ein Gespür für das, was sie verkauft.
Okay, also da ist ja,
du bist schon ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist schon das, was man einfach auch feststellen muss. Die Illusion habe ich auch gehabt, dass da die besten Sänger immer gewinnen oder dass es um Musik geht. Das ist halt das, was mich klar nüchtert hat. Es geht, man darf jetzt glaube nicht fluchen, aber es geht nicht um die Musik. Das ist ja der Punkt. Im Endeffekt, jeder ist ein Produkt und es geht um die Quoten. Es geht darum, zum Geld damit verdienen und das, was Einschaltquoten bringt, das ist relevant. Also wer meint, dass du nur wenn man gut singen kann, dass es jemand interessiert, das ist
das
leider
kann
nicht
ja
so.
Auch zum Teil zu glatt sein, oder? Nur weil einer singt, ist er vielleicht nicht gleich interessant. Er muss das gewisse Etwas haben, wo polarisiert wahrscheinlich.
Ja, polarisiert hat aber der Leute halt was auslöst. Mhm. Ich merke es, es sind oft auch viele Musiker, die nicht perfekt sind, wo bei den Leuten halt Gefühle auslösen, oder? Und es ist nicht der, wo wirklich alles perfekt spielt. Das Leben ist nicht perfekt. Und ich glaube, die Leute, also man muss irgendwas bei den Leuten auslösen, ich glaube, um das geht es. Und manche lösen tiefe Gefühle aus, was total schön ist. Beim Fernsehen ist es halt oft einfach, wir hauen nicht so viel drauf, dass halt die Leute irgendwie nur noch quasi baff sind.
Ich glaube auch, die Leute identifizieren sich nicht zu sehr mit dem Perfekten, oder? Weil ich glaube, das schüchtert eher ein, wenn jemand alles super kann, oder? So sieht man sich ja meistens selber auch nicht da.
Ja, dann kommt Pflicht oder Neid hoch oder man denkt, mei, warum kann ich nicht? Und ja, Fernsehen ist ein spannendes Format.
Wie war denn eigentlich so der Umgang hinter den Kulissen mit den anderen Kandidaten? Hat es da Freundschaften gegeben? War das eher Konkurrenzdenken? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich meine, ich war der Älteste und der Reifste, würde ich sagen. Ich war mit 27 im Vergleich, da waren 16-Jährige dabei, schon ja, glaube ich, reflektiert und ruhiger. Mhm. Und mir ist tatsächlich um Musik gegangen. Darum, wir haben im Hintergrund oft zusammen Lieder gesungen, also ein paar Videos für mich in so einem Archiv, wo wir wirklich, was ich, Umbrella oder irgendwelche sonst coole Nummern zusammen gesungen haben und wirklich so eine Gemeinschaft gehabt haben. Trotzdem hat man schon gewusst, man ist Konkurrenz und jeder hat halt schon versucht, so weit wie möglich relevant zu sein. Und man hat auch eingeimpft, dass umso mehr im Fernsehen vorkommst, umso besser. Du kommst halt im Fernsehen nicht vor, wenn du langweilig bist. Das heißt, jeder hat halt versucht, irgendwelche Stories zu haben, irgendwelche Skandale vielleicht oder tragische Geschichten. Großteils würde ich sagen, dass es gut war, aber es ist natürlich schon von der Sendung her, wo ich den Nussel geflogen bin, da gibst du quasi wie so die Schlüssel ab und du bist schon abgeschottet denn von den anderen Kandidaten. Also du kannst nicht mal mehr Tschüss sagen.
Ah nein, du hattest so zack,
zack. Das war schon, und ich glaube, dass das schon sehr viel, ja, also da wird da sehr viel geplant, wie man halt auch die Kandidaten emotional machen kann.
Wie lange ist es denn eigentlich gegangen, nach der ersten TV-Ausstrahlung bei DSDS, als du eine erste Reaktion gekriegt hast, eine SMS, einen Anruf oder sonst irgendwie.
Wie ich kann mich noch gut erinnern, wir haben das, ich meine, das wird ja alles vorab aufgezeichnet, also halt bis auf die Live-Sendungen und das ist, ich war dann auf der Malediven, das war im November und es ist erst im Jänner mein Casting-Auftritt gesagt worden. Also da habe ich war schon da, irgendwie schon gewusst, wie es ausgeht. Fernsehen war es aber quasi noch, alles ist offen. Aber am Abend, wo es ausgestrahlt war, haben wir so ein Viewing beim Dario daheim gemacht und kurz danach habe ich den Facebook geöffnet bei mir. Und normalerweise bei der Freundesanfragen siehst du ja die Nummern, C1, 5, 20. Und dort war bei mir das erste Mal ein Stern dort. Und dann denkt, was ist jetzt los? Und das heißt, dass ich weit über 100 Freundschaftsanfragen gehabt
habe. Okay, also das ist schon viral gegangen, denn, oder? Also du hast schon gemerkt, da tut sich was.
Ja, viral natürlich, weil es hat was gemacht.
Ja. Und wie hast du die, du bist ja dann von einer Casting, also du kommst ja von einer Runde in die nächste, oder? Mhm. Das heißt, nennt sich Recall, oder?
Genau, also du kriegst den gelben Zettel, wo du quasi in den Recall kommst. Dann sind, glaube ich, die 120 Besten, sind wir dann in Köln zusammen gekommen, dort schnell wieder ausgefiltert worden. Bis dann halt quasi, also dort war dann die Entscheidung, wer fliegt auf die Malediven. Mhm. Dort habe ich mich voll gefreut, als ich dann auf die Malediven die Einladung gekriegt habe.
Wie viele waren das insgesamt?
Ich glaube, dass wir 36 waren.
Ach, so viele doch, okay.
Dann sind wir halt auch nicht geflogen. Und spannend ist auch bei mir, es sind immer alle, die anderen Leute im Flug und alle gemeint, ich bin ein Betreuer. Also das war bei mir schon immer das Ding, weil ich glaube, das ist so normal gewirkt. Und dann halt, aber mir haben viele, wenige haben checkt, dass ich Kandidat bin.
Okay.
Also das ist ja so
ein Crewmitglied oder so. Ja, die anderen waren schon zum Teil bunte Vögel. Wer war denn da? Erzähl mal, wer war denn da noch, der heute vielleicht noch im Fernsehen...
Der Gewinner war der Luca Henny bei uns damals.
Ah ja, der hat ja mittlerweile eine Frau und Kind und alles.
Ja, ich glaube, dass er auch so unternehmerisch fließig ist.
Ja.
Der Joey Heindle, der Dschungelkönig ist ja dann
war. Stimmt, der war im Dschungelcamp und dann hat es ja irgendwie Trennungen gegeben mit seiner Ex-Frau. Da war, glaube ich, auch irgendwas in den Medien.
Ja, also der muss, also... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gut der am Gang ist. Ich glaube, der hat den Ruhm jetzt nicht so gut da.
Ich glaube auch nicht, ja. Der ist, glaube ich, ein Kleine.
Ansonsten Daniele, versumpft. Negroni.
Oh, und der Rolf, der war auch mit dir.
Der war bei mir. Aber ja. Cooler Vogel, aber ja, die waren halt alle ganz andere Generationen.
Aber oder? Wenn du den jetzt momentan so ein bisschen auf TikTok, auch wenn du ihm nicht folgst, auf einmal ist der in deiner Timeline drin. Wenn du den so ein bisschen beobachtest, da ist schon irgendwas falsch gelaufen beim Daniele so ein bisschen. Also...
Habe ich nicht weiterverfolgt, ich weiß es nicht. Ich habe ihn damals als cooler Kerl kennengelernt und ich glaube, dass alle da gutes Herz haben. Ich glaube, dass einfach auch der Ruhm mit vielen Leuten einfach, also dass ich nicht die Leute schuld, sondern der Ruhm macht was mit dir.
Ja, er hat mir ja sehr viel Aggressionspotenzial nachgesehen. Das war halt, dass er halt sehr viele Aussetzer gehabt hat in die Richtung, so aggressiv war er. Aber es geht heute um dich. Wie hast denn du die damals im Fernsehen selber erlebt? Warst du manchmal so jemand anderes vor der Kamera? Hast du die selber authentisch gefunden oder hast du gemerkt, boah, wie habe ich mich denn da angestellt? Oder boah, das bin jetzt nicht unbedingt ich gewesen, weil ich so vielleicht nervös war. Wie hast denn du dich selber erlebt, wenn du über den Fernseher gesehen hast?
Ja gut, du siehst ja auch erst mit im Nachhinein, darum du kriegst nicht das unmittelbare Feedback, oder? Und wenn du gefilmt wirst, halt, ja, du checkst, dass du gefilmt wirst, aber du, ich glaube, du blendest das so aus. Also von dem her, wenn ich mir so die Auftritte anschaue, großteils zufrieden, ich habe probiert, authentisch zu bleiben. Ich meine, es war auch mit der Klamotten vertraglich, hat die RTL quasi die anziehen können. Da habe ich dann so gut halt gegangen, ist ein bisschen probiert zum... wie soll ich das, gegensteuern? es ist, ich glaube, das hat mich auch ein bisschen ausgezeichnet, dass ich mir probiert habe, mir treu zu bleiben.
Ja.
Deshalb wurde Dieter Bohlen dann schon gesagt, hey, mach weiter so. Das findet er gut, weil es auch keinen Kontrast gehört. Aber also mit DSDS muss ich sagen, bin ich großteils sehr zufrieden. Ja, wenn jetzt mal so ein Video vom Song Contest anschaue, das war natürlich ein ganz anderes Kaliber. Ja.
Das muss ich mir echt noch anschauen. Ja. Das muss ich nachher noch googeln, unbedingt. Wann bist denn du nachher schlussendlich aus der Show geflogen? Wann war das?
Ich bin zweimal rausgeflogen. Also,
bei dir ist alles einfach anders gelaufen.
Es ist alles anders gelaufen, weil auf der Malediven dann haben sie mich, also, wo es glaube ich um die Top 15 gegangen ist, also bei der allerletzten Runde, haben sie mich rausgehauen und gesagt, ich habe zu wenig Star-Appeal.
Okay.
War ich natürlich ein bisschen enttäuscht, weil ich noch meinen Job gekündigt. Also, wo ich gewusst habe, dass ich auf Malediven fliege, habe ich gekündigt und denkt, okay, jetzt Vollgas.
Okay.
Und dann haben sie mich rausgehauen und das war dann ein bisschen blöd. sie haben aber noch gesagt, du lass zu, ob ich Ersatzkandidat sein will. Und dann habe ich gesagt, was heißt das? Ja, halt, falls jemand krank wird oder so, dann ich tät halt bei allen Vorbereitungen mitmachen, aber ich tritt halt nicht auf. Sag ich, ja, ich habe nicht keinen Job, der mir
Zeit.
Und dann haben halt alles mitgemacht und geübt und so. Und irgendwann, also es waren die Woche, wo es die erste Motoshow gegeben hat, haben halt auch alle Auftritte, also halt geübt, so da, als ob ich auftreten würde, aber halt irgendwie dass ich nicht auftritt. Und dann haben sie gesagt, hey, am Freitag, also am Samstag wäre die Sendung gewesen, am Freitag haben sie gesagt, hey, wir werden mit dir und dem Joey quasi ein Interview machen bei RTL bei Punkt 9. Du erklärst die Frage, wie es ist, wenn man kurz davor rausfliegt und der Joey halt so quasi das Gegenteil, wie ist es, wenn man auftritt. Und dann habe ich schon gedacht, irgendwie ist das komisch, weil warum dann jemand rausfliegt in Sendung. Ja. Aber okay, dann bin ich halt dort an.
Ja.
Und dann hat halt irgendwann der Dieter Bohlen angerufen und gesagt, ja, sie haben einen Fehler gemacht, sie machen aus der Top 15 nach Top 16. Von dem her, das war für mich schon so, also das habe ich nicht gewusst. Viele meinen, dass es geplant war, ich war nicht eingeweiht. Also ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass ich auftritt.
Aber jetzt Hand aufs Herz, ein Fehler passiert. Ich glaube, das war Sympathie vielleicht da einfach, oder? Vielleicht hast du doch gewisse Sympathiepunkte beim Bohlen gehabt, dass er gesagt hat, ey, das können wir nicht machen.
Nein, wir werden es nie wissen, auf jeden Fall, ob es Werner schon von vornherein geplant war oder wenn, oder ob es wirklich, wie auch immer, ich habe es nicht gewusst. Und dann war es halt für mich relativ wild, quasi zum Auftreten dürfen am nächsten Tag. Und dann habe ich quasi, bin ich von der Top 16 dann in die Top 10 gekommen. Mhm. Dann habe ich nochmal den Auftritt gehabt und dort bin ich dann rausgewählt worden.
Okay, und wie ist denn das? Hast du deine ganzen Songs schon vorgeplant, die du in diesen Live-Shows singst? Darfst du die auch selber vorplanen oder gibt es da Vorgaben?
Es ist eine gemeinsame Entscheidung. Also du machst, also es gibt halt auch Mottos für die Shows und das muss halt dort reinpassen, aber du kannst Vorschläge machen. Und ich habe halt gesagt, okay, das Michael Jackson, das Man in the Mirror, das hat allen gut gefallen. Darum haben wir das gemacht. Und bei der Top 16 Show haben wir You've Got a Friend von James Taylor. Halt habe ich ausgewählt und sie haben dann so instrumental produziert.
Aber schlussendlich, das, was du wolltest, hast du schon gekriegt als Song.
Ich schon. Mhm. Ob das bald noch so war, weiß ich nicht.
Okay. Welche Performance bei DSDS ist dir bis heute am meisten im Kopf geblieben und wieso?
auf der Malediven haben wir mal irgendeine Tanznummer machen müssen, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und ich meine, ich bin nicht so der Tänzer, ich bin allgemein nicht so der ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn DSDS anfängt, gibt es einen Gruppentanz.
Mhm.
Und halt, ja, das.
Ja, man kann nicht in allem gut sehen, oder? Fassen wir es so.
Ich würde sagen, ich habe einen Rhythmus oder so, aber einfach, ich weiß nicht, ich tanze nicht gern da und mache mich nicht gern zum Hampelmann.
Ja. Oh Mann. Aber du sagst, alles in allem war DSDS eine coole Zeit. Negative Erinnerungen an die Zeit hast du eigentlich keine bis wenige, wenige bis keine?
Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich meine, es war eines der Highlights in meinem Lehrjahr. Und ich meine, ich glaube, ich habe ja auch gewusst, auf was ich mich einlass. Also ich glaube, wenn ich ein Problem mit der Sendung hätte, dann liegt es an mir, an meinen Erwartungen, nicht an dem, was die Sendung geboten hat. Also ich habe das Medienbusiness in einem Schnellkurs kennenlernen dürfen und viel Kontakte knüpft. Aber, wie soll ich sagen, es ist natürlich nicht das draus passiert, was ich mir gewünscht hätte.
Was du erhofft hättest. Hast du noch Kontakt zu den Kandidaten oder ist das alles eingeschlafen?
Großteils eingeschlafen. Also eher mit Leuten hinter, was will ich sagen, wo eher so rundherum dabei waren. Da gibt es noch welche, die ich kenne.
Welcher Song hättest du denn noch unbedingt singen wollen, wenn du jetzt noch länger dabei gewesen wärst? Gibt es da noch was?
Ja, ich weiß, was ich gesungen hätte, wenn ich weitergekommen wäre. Es wäre so eine Dance-Nummer gewesen, irgendein Beautiful People hätte ich geheißen. Dance-Nummer, ich weiß gar nicht, wie sie Kasse hat. Also, ich weiß nicht, wie gut man die klären wäre.
Beautiful People. Das ist dann auch.
Das ist
keine Dance-Nummer.
Das war so
eine
Dance-Nummer. Ich müsste schauen, wie ich sie noch finde.
Okay.
Ja, sonst, ja, irgendetwas mit der Gitarre. Ich meine, eins von meinen Allzeit-Favoriten ist das I Can't Make You Love Me. Er hat die Bonnie Raitt damals gesungen. Gibt es ein paar Coverversionen. Pflichtwert ist eine coole Nummer gewesen.
Viele sagen ja, DSDS ist so ein riesengroßes Abenteuer. Jetzt rückblickend oder in Zukunft geschaut, würdest du es nochmal machen, wenn es könntest? Oder hättest du denn der Zauber gleich verloren?
Also, mit dem jetzigen Wissen würde ich es nur machen, weil ich es ja gemacht habe quasi. Und weil ich halt, ich glaube, das Fazit für mich ist einfach auch das, also wenn ich jetzt die Sendung habe, ich habe es danach noch ein bisschen nachverfolgt, ich denke, was, da habe ich mitgebracht? Also einfach extrem, es ist immer quasi gefühlt Lütter war, es ist immer noch mehr wilder, brutaler irgendwie, also.
Das ist wie bei Trash-TV. Ich glaube, die Leute gehen nicht mehr wirklich als sie selber da, sondern sie versuchen, um jeden Preis aufzufallen. Oder?
Es ist immer mehr. Ich weiß nicht, es hat mich halt so erinnert, man muss immer noch dick aufträgen, dass überhaupt jemand einschaltet. Und ich weiß auch nicht, aber darum, ich kann es jetzt sagen, weil ich halt dort dabei war. War es damals schon so wild? Oder bilde ich mir, dass es damals noch anders war, ich weiß es nicht.
Finde ich jetzt auch nicht, dass es damals so wild war. Immer ein klassisches Beispiel, wer glaube jedem im Kopf ist der Menderes, oder? Der einfach jedes Jahr auftaucht ist und gesagt hat, hey, ich stelle mich jetzt da an. Ich habe geübt und gemacht und ich will das jetzt einfach. Jeder hat zuerst so ein bisschen belächelt und gesagt, oh Gott, was für ein schräger Vogel. Aber jetzt rückblickend, ich betrachtet, wie viel Mut der eigentlich haben hat müssen und sagen müssen, hey, ich mache das jetzt. Scheißegal, was andere von mir denken. Ich habe das schon, also das hat ihn in meinen Augen wahnsinnig sympathisch gemacht.
Na, er war auch voll sympathisch. Aber ob inwiefern er da nicht quasi nur ein Mittel zum Zweck war für Quoten, ja.
Das ist aber, glaube ich, überall im Fernsehen aktuell.
Naja, es sind halt, manche Leute sind aber halt nicht, also wie soll ich sagen, ich glaube, dass wir einen, also ich habe ihn kennengelernt, cooler Typ. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern man da ganz stark mit ihm seine Hoffnung auch gespielt hat. Er hat wirklich geglaubt, dass er es schaffen kann. Und ich weiß nicht, ob man da nicht falsche Träume gefüttert
hat. Man hat zwar schon gemerkt, dass er sich verbessert hat, aber klar, der Übersänger wird da jetzt netter, oder? Aber trotzdem, ich meine, jetzt war er in der Couple Challenge, ich weiß nicht, ob du so Trash-Formate anschaust, Couple Challenge ist ja drin gewesen, er war Dschungelkönig und. Also er ist schon in den Köpfen der Leute geblieben. Also so ganz nichts vom Kuh abgekriegt hat er auch nicht. Also weißt du, was ich meine?
Na, Ruhm hört er. Also das definitiv.
Was wäre jetzt bei dir gewesen, hätte man gesagt, okay, du schaffst es, du wirst der Superstar in dieser Staffel, aber wir müssen an deinem Style arbeiten. Und wenn man die Blödsinn angefangen hätte zum Verändern, hättest du das in Kauf genommen für eine Musikkarriere oder hättest du gesagt, sorry Leute, aber da bin ich draußen?
Ich glaube, dass das schon gewissermaßen käuflich ist, aber ich habe schon ganz klar meine Grenze gekettet. Also ich hätte jetzt nie Volksmusik gemacht oder also nichts gegen Volksmusik. Ich finde, nur das zum Klarstellen, jede Musik, wo bei jemandem was auslöst, ist gut. Also es gibt für mich keine schlechte oder irgendwas. Also es gibt Musik, wo ich los und es gibt Musik, wo ich nicht los. Und umgekehrt ist es genau gleich. Also von dem her. Aber für mich, so das Volksmusik-Genre wäre nichts gewesen. Mhm. Wiederum, wirtschaftlich ist dort sehr viel Geld drin, weil die Leute noch CDs kaufen.
Das stimmt.
Also wirtschaftlich wäre das eine gute Richtung gewesen. Ja. Also in Summe, ich bin froh, dass ich nicht gewonnen habe, weil ich glaube, das hätte man nicht gut da. Weil dann hättest du kriegst eine halbe Million als Vorschuss. Ich meine, da kriegt der Manager mal ganz viel dann zuerst. Mhm. Aber das ist ein Vorschuss. Und dann kannst du mal überall umeinander trödeln, wo sie wähnt, dass du das Geld wieder innearbeitest. Also du wärst schon sehr unter Druck gestanden.
Aber wenn du zu DSDS gehst, hast du doch nicht direkt einen Manager.
Alle in der Top 10 kriegen einen Managementvertrag, wo sie eine Option haben, den einzulösen.
Das hast du schon unterschrieben, falls sie gewinnen?
Ich habe einen Managementvertrag und ich habe einen, was habe ich noch gehabt? Ja, du kündigst, also du Plattenvertrag, also ich habe Verträge unterschrieben, aber halt die wurden dann nicht.
Klar, aber du hast das nicht aussuchen können, will ich die Person wirklich für mein Management haben oder nicht? Also
nein,
das hast du nicht können. Das heißt, mitgehangen, mitgefangen.
Demokratisch ist es nicht. Sobald du reingehst, spielst du die Regeln, wo's. Aber ja. Macht ja Sinn, oder? Also von dem her.
Kommen wir mal auf deine Zeit noch während DSDS. Ich meine, irgendwo hat sich dann auch eine gewisse Fanbase rund um dich aufgebaut. Hat es irgendwann eine skurrile Geschichte gegeben? Vielleicht, dass irgendwas Krasses geschenkt gekriegt hast oder geschrieben gekriegt hast? Hast du da irgendeine Erinnerung an so einen Moment mit einem Fan?
Ich meine, skurril, die haben eine Postwahl hingerichtet, weil einfach so viele Briefe gekommen sind, als wo ich das erste Mal gelernt und da waren massenhaft Briefe drin.
Da hat es ja kein Social Media so richtig gegeben, oder?
Ja, Facebook halt.
Facebook, ja.
Dort ist schon viel passiert, aber halt ja, die Fanpost, die haben echt massenhaft Briefe gekriegt, was total schräg war irgendwie.
Hast du die alle noch?
Ja, die haben Scans gemacht. Ja, aber ich hebe nicht viel auf, ich scanne das Zeug und haue es dann weg.
Okay.
Na, und sonst, ich meine, es gibt echt ein paar ganz treue Fans, die halt überall hinterherreisen. Aber alles quasi in einem gesunden Maß. Aber es gibt halt auch welche, wo die dann schon irgendwie zum Lebenssinn halt machen und halt wirklich das Gefühl hast, okay, halt. wo ich das erste Konzert in Dortmund gehabt habe, ich auch eine den hergereist, glaube ganz weit vom Deutschen, war ein Viertag da und so. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich dir erhofft hat. Aber halt.
Groupie.
Ja, wahrscheinlich, weiß nicht.
Die Groupies, die campen, die warten, die schauen, wo du bist. Also das ist schon. Das haben wir übrigens bei den Backstreet Boys gemacht, als sie im Hotel Mercure in Bregenz gewesen sind. Haben auch gewusst, dass sie da übernachten. Dann sind wir
dort angegangen.
Sind wir dort angegangen und gehofft, dass sie rauskommt. Sind sie natürlich nicht. Aber ja, sowas kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wie war denn das, wenn du auf der Straße gelaufen bist? Ich meine, die Leute haben dich erkannt.
Ja, aus Vorarlberg war es. Ja, es war nicht nur in Vorarlberg. Ich meine, ich bin noch nach dem Music geflogen, bin ich nicht denkt, ich nehme Auszeit und bin in Südtirol, nach Meran. Und man denkt, da kennt mich sicher niemand. Und das, die Hoteliers, die haben eine Tochter gehabt, glaube ich, mit 12. Und die haben halt den gleich erkannt.
Ah, ja.
Und dann waren halt auch andere, wo mit treffen haben wollen, wo ich halt ein Foto gepostet habe.
Ja.
Ja, also es war schon kurzfristig ja, sehr schräg. Also halt, aber Leute wollten Autogramme, ja, wollten Fotos machen und so. Und viele haben einfach Fotos gemacht, ohne zum Fragen, wenn du zum Spar bist. Aber wir haben probiert, immer normal zu bleiben und haben das eh auch komisch gefunden, wenn ich die Leute, also ich habe mich selber nicht so speziell gesehen, wie die Leute das vielleicht gesehen haben.
Ja. Hat es für dich vielleicht irgendeinen Moment gegeben bei DSDS, wo du selber gedacht hast, boah, das geht mir jetzt zu weit oder so, ich würde jetzt am liebsten aufhören und aussteigen? Hat es sowas auch gegeben?
Gut, ich meine, ich war ja nur so kurz dabei.
Also. Ich finde nicht, dass du so kurz dabei warst. Hey, du hast es in die Top 10 geschafft, du warst auf den Malediven. Ich meine, da liegt eine riesengroße Zeitspanne dazwischen. Ich denke schon, dass du einiges erlebt hast.
Nein, schon, aber ich meine, die Malediven sind die Ober. Es ist jetzt, im Fernsehen wird das länger ausgestrahlt, aber im Endeffekt, ich war beim Casting, dann bist du im Recall, dann fliegst du auf Malediven, da bist du eine Woche, da kannst du eigentlich gar nicht, also natürlich hätte ich aussteigen können, aber halt, du hast dort eine Woche gehabt und danach war ich in Köln, also haben noch dort eine Woche gehabt. Also die Frage ist, wäre ich ausgestiegen vielleicht, wenn ich den Witter kaufe irgendwann. Aber so für mich, nein, also ich denke, wenn ihr dann gewusst, wie ich mich schütze, ich habe gewusst, dass ich mit der Musik bekannt werden will und nicht mit irgendwelchen privaten Stories, da habe ich, glaube ich, immer relativ gute Grenze gezogen.
Was hast du über dich selber am meisten gelernt während dieser ganzen DSDS-Zeit?
Dass am Ruhm nicht verändert, dass es dich eigentlich nicht glücklich macht. Ja, und ich glaube schon, dass ich bodenständig bin, aber ich habe mich nie als was Besseres gefühlt. Und also ich würde sagen, dass ich nach DS so meine erste vielleicht Midlife-Crisis gehabt habe, weil du hörst darum, die Leute, wenn Autogramme haben, irgendwie ich habe mich nicht besser gefühlt, ganz im Gegenteil. Ich habe einfach gemerkt, okay, irgendwie, halt das macht nichts mit dir. Wenn selber vielleicht ein kleiner Zweifel an dir herrscht, oder Musiker sind die oft auch klein, also die meisten, von ich kenne, sind doch auch sensibler und nicht alle so super von sich überzeugt. Und die eigentlich, es hat mir nicht das gegeben, was viele meinen.
Hat es die Konto aber kurzfristig gefüllt? Hast du davon was gemerkt?
Ja, ganz kurzfristig.
Ganz kurzfristig.
Ja, das, ich meine, kann mich ja drüber reden. Ich bin noch nicht so, ich meine, im Endeffekt, es geht wirklich ganz, ganz steil auf und dann geht es wieder ganz, ganz steil an. Also noch DSDS im habe ich für Autogrammstunde 3.000 Euro gekriegt.
Oha, eine Stunde, oder wie eine Hocke?
Eine Stunde eine Hocke Autogramme schreiben. Mhm. Und ich glaube, zwei Monate später waren wir dann bei 800 Euro. Und dann hat es so daher blimpert. Also, und ich meine, du musst ja Geld verdienen, du musst Steuern zahlen, dann hast du eine Sozialversicherung, dann musst du deine Reisekosten zahlen.
Ja, ja.
Die Radiosender sagen, ja, du kannst gern zu uns kommen, aber wir zahlen es natürlich nicht, weil es ist ja für die Werbung. Mhm. Also es ist schon, dass wirklich Geld das Geld übrig bleibt und dass du ein halbwegs gutes Gehalt hast, war für mich mal zumindest nicht wirklich einfach.
Mhm. Wie lange hast du gebraucht, die nach diesem ganzen DSDS-Trubel wieder so zu erden, oder bis du wieder richtig im Alltag angekommen bist? Wie lange ist das gegangen bei dir?
Ich würde schon sagen, ein paar Jahre.
Ein paar Jahre sogar?
Naja, bis es wirklich, bis ich, ich meine, ich habe ein Jahr später dann gemerkt, okay, ich muss einen Job suchen, nützt nichts. Hat passt, es hat so gut gegeben. Der Nachbar von der Mama hat so eine Softwarefirma gehabt, der gesagt, hey, er sucht jemanden, dann habe ich dort anfangen können. Aber es war halt schräg, dann sind wir mit dem Büro irgendwann umgezogen und dann kann also die Transportmitarbeiter, hey Thomas, was tust du da? Dann hat er gesagt, ja, ich schaffe da. Es war eher, dass es Leute komisch gemacht haben, weil alle ihren Gefühl, Leute haben so Erwartungshaltung gehabt und die haben immer sehr gemüse, nein, ich habe jetzt einen Job.
Ist das auch ein bisschen unangenehm natürlich, oder? Wenn du denkst, oh, wow, ich war jetzt von einem Jahr da im Fernsehen und bin gefeiert worden und jetzt ist ein Hockey wieder da. Man zweifelt vielleicht da, oder? Hat man vielleicht irgendwas falsch gemacht oder hätte man mehr draus machen können?
Nee, ich glaube, es hat schon immer so ein kleiner Beigeschmack gehabt zum Leute täuschen irgendwie. Also ich glaube, das ist schon für mir im Rainer war, weil ich oben mit der Auftritt und so echt zufrieden war, aber es war eher, dass es für die Leute so, ah, Thomas. Also die Leute haben eher für mich noch so ein Image hochgehalten und ich habe schon längst,
Du hast dich damit abgefunden.
Ich habe schon wieder gemacht. Ja.
Hast du denn danach nicht irgendwie noch Angebote gekriegt oder dass die jemand unter Vertrag näher wollte? Hat sich da gar nichts ergeben in die Richtung? Oder?
Ja, man hat schon mit Also wirklich was Konkretes nicht, aber es ist schrieben der Fehler, aber es ist schon schwierig für die zum quasi unterscheiden, was ist jetzt seriös, was nicht. Ich meine, das Beste, was ich vielleicht erzählen kann, aber nach DSDS hat sie eine Autorin bei mir gemolde und gesagt, hey, sie schreibt einen Roman, sie täte mir da gerne innepacken und so. Ich denke, naja, okay. Aber auf jeden Fall, Adriana Popescu, sehr renommierte Autorin inzwischen, die hat mir ins Buch eingebaut, also das heißt Lieblingsmoment, da komme ich quasi vor, ob Regens vor, und wir haben dann gesagt, hey, wäre doch cool, wenn es für ein Buch auch einen Soundtrack gibt, also wenn es nicht nur für einen Film. Und das war eigentlich so businessmäßig eigentlich das Coolste, was daraus entstanden ist, dass wir wirklich, also wir haben einen Song produziert für das Buchfahrer, wir haben eine Tour gemacht, so quasi Wortkonzerte haben wir es genannt, sie hat Teile vom Buch vorgelesen, sie haben dann die Lieder dazu gesungen. Das war eigentlich so das Coolste, was daraus entstanden ist.
War es denn für dich schwer, sich damals dann noch als eigenständiger Künstler zu etablieren, ohne dass jetzt nur auf DSDS reduziert wird?
Ja, da bin ich ja dran, um das ändern. Aber ja, das ist vielleicht auch eine Lehre, was ich so für mich gemerkt habe, die Abkürzungen funktionieren nicht. Weil oder Song Contest und also was ich merke, ich bin jetzt viel Lieder am Schreiben dran, ich stecke viel Zeit und harte Arbeit rein und ich glaube halt, du kannst nicht quasi, eine Sendung pusht die zwar extrem hoch, aber es fehlt irgendwie die Substanz. Und von dem her war das vielleicht ein kleiner Irrglaube zu meiner, dass du von 0 auf 100 kannst und bei 100 bleibst, sondern jetzt merke ich für mich, du musst da glaube ich schon deine, also Schritt für Schritt die aufarbeiten, dann hat es vielleicht ein bisschen mehr Substanz.
Nervt dich das, wenn du Leute begegnest, die vielleicht sagen, ah, du bist doch der von DSDS, nervt dich das oder schmeichelt dir das? Was für Gefühl kommt da in dir hoch?
Weiß nicht, es ist sowieso Glück vermischen. Es war schon damals so, weil es gibt so einen Überschuss an Sendungen, die sagen, hey, du bist doch der für die große Chance, wie ist das sie? Da sage ich, keine Ahnung, ich kenne nicht. Also Glück vermischen ist, Glück wissen gar nicht genau, so, wo sie mitgemacht haben oder sie irgendwo mitgemacht haben.
Ja.
Und ich meine, ich kann darüber reden. Es ist nicht etwas, was ich jetzt jedem erzähle, wenn ich jemanden kennenlerne.
Okay. Jetzt machst du ja mittlerweile auch ganz normaler Bürojob bei uns im Ländle. Hast Familie bzw. Tochter und bist Vater mit Leib und Seele. Ist natürlich ganz eine andere Aufgabe noch einmal. Aber wenn man die ein bisschen verfolgt, auf Facebook hat es vor ein paar Tagen ein kleines Comeback gegeben.
Ja, ich habe gedacht, nach 10 Jahren melde ich mich mal wieder. Nein, ich habe für mich entschieden, dass jetzt einfach wieder, oder halt, ich habe jetzt ungefähr vor einem Jahr wieder intensiv angefangen, Musik zu machen und schreibe Lieder, mache so Kurse, bin noch viel mit amerikanischen Songwriter dran. Ich merke einfach, dass ich da, ich bin Papisch Amerikaner, ich habe dort meine Wurzel auch, dass ich mich dort einfach sehr wohlfühle und ja, ich glaube, ich mag mich jetzt einfach da, also gar nicht so wirtschaftlich, sondern einfach für mich, ich mag musikalisch wieder was machen. Starten. Und mal schauen, was passiert. Und, aber für mich so, jetzt ist das Gefühl, oder das DSDS, der Stempel oder wie auch immer, was man da, wie man da dazu sieht, dass das jetzt weg ist.
Verblasst langsam. Was sind denn jetzt so deine Pläne, deine Projekte? Also Musik bist du am Schreiber?
Genau, also ich bin viel Lieder am Schreiber. Was so in einer Songwriting-Community ist ganz normal ist, dass man also Co-Writing heißt, ist, dass du einfach zusammen Lieder schreibst. Das heißt, einfach irgendein anderer Songwriter oder Songwriterin, siehst, okay, 3 Stunden, das machen wir jetzt einen Zoom-Call und wir schauen, was uns bewegt und wir schreiben jetzt einfach zusammen Lieder.
Soll das ein Album werden oder ist das jetzt einfach nur mal
ein EP einmal. Also ich für mich gesagt, ich will jetzt einfach viel Lieder schreiben und die besten 4 will ich dann produzieren. Kostet ja kein Geld. Also ich schreibe jetzt einfach mal vielleicht 20, 30, 40 Lieder. Dann sind hoffentlich 4 gute dabei, wo ich dahinter stand und die Date dann produziere und veröffentlichen.
Und Auftritte hast du aktuell aber keine?
Nein. Ich habe viel Hochzeiten gespielt.
Ja.
Nach DSDS. Das war, da haben ihm best auch nicht gepasst.
Ja.
So vom Gefühl voller. Aber ich bin nicht der Partymusiker. Ich habe einmal auf einem Bierfest, hat man mich gebucht und. Das waren aber nicht wirklich kompatibel, weil da waren halt sehr viel Angetrunkene und ich habe da irgendwelche Balladen gesungen. Das war halt, Bedner sieht da nicht so viel Spaß gemacht. Darum Auftritte vielleicht im kleineren Rahmen mal wieder. Aber,
wobei, wenn du betrunken bist, dann wirst du schon manchmal emotional, aber es gibt den halt, oder? Sind zum Heulen die, und so.
Die Emotionalität, was ich erlebt habe, ist, dass den Maßkrüge auf die Bühne geflogen sind. Das war nicht unbedingt. Netz, ja.
Verstanden. Welche Tipps würdest du jetzt jungen Musikern geben, die von einer Castingshow träumen? Siehst du das jetzt heutzutage immer noch so als möglichen Startschuss für eine Karriere oder sagst du, es gibt andere Mittel und Wege?
Ja, wenn du ins Fernsehen willst, dann kannst du zu einer Castingsendung gehen. Ich glaube, dann ist es gut. Wenn langfristige Karriere haben willst, würde ich sagen, Schritt für Schritt das arbeiten und vielleicht ein bisschen geduldiger sein.
Okay. Abschließend vielleicht noch, welche drei Worte fallen dir spontan jetzt ein, wenn du an die Zeit von DSDS denkst?
Bunt, lehrreich und Highlight.
Okay. Thomas, du bist 1985 geboren.
Genau.
Also hast so ein bisschen 80er schon mitgekriegt, 90er voll, dort warst du Teenager. Und als Musiker haben die doch sicher die 80er und 90er musikalisch auch geprägt, oder? Vermutlich.
Voll. Also nur durch meine Eltern, was sie halt gehört haben zu der Zeit, oder ich meine damals, so die Lieder, was im Radio gekommen sind, genau. Also
gibt es bestimmte Künstler oder Bands, wo du sagst, die haben mich bei meiner Musik am meisten beeinflusst? Gibt es so jemand?
Ich meine, ich habe noch ein bisschen recherchiert, bevor ich hergekommen bin. Ich meine, das Fast Car von der Tracy Chapman ist ja auch von der, was war es, 80er oder 90er Jahre. Das ist so eine Nummer, wo viel gelaufen ist. Und ich meine, auch die ganzen, so die 80er Pop-Nummern. Ich meine, meine Gesangslehrerin im Jazzseminar war ja die Ina Wolf. Und die hat in Amerika ja in den 80er Jahren extrem erfolgreich Songs geschrieben. Und auch so der Sound hat mir auch immer gut gefallen. Mhm. Also wie das Starship Sierra, was sie geschrieben haben und so. Also so die Nummern waren auch immer total speziell.
Gibt es einen Song aus der Zeit, bei der du sofort wieder Gänsehaut kriegst, wenn sie hörst? Wahrscheinlich irgendwelche Balladen, oder? Weil
das ist gute Frage, was ich da Gänsehaut kriege. Ich meine, Michael Jackson hat da, ich glaube, das Billie Jean-Album, oder?
Mhm. Aber jetzt so kein konkreter Song, wo du sagst, wow, der löst in mir ohne irgendwie ganz ein besonderes Gefühl aus oder irgendeine Geschichte oder so. Erst ein Liebeskummer oder whatever.
Es ist schwierig, jetzt bin ich gerade ein bisschen überrumpelt.
Okay, macht nichts. Vielleicht erinnerst du dich ja sogar an deine erste gekaufte CD. Oder vielleicht hast du eine Schallplatte daheim
gekriegt. Ich glaube, das war Kuschelrock damals. Jetzt, entweder war es Kuschelrock oder Bravo-Hits, war eine von den ersten CDs, die sie gekriegt haben. Ja, und Mariah Carey, glaube ich, oder hat die nicht? Ich glaube, Mariah Carey war, glaube ich, so.
Die hat eine Wahnsinnsstimme. Also das ist ja.
Und die hat tolle Lieder gehabt, aber ich weiß jetzt noch, welches war denn der größte Hit in der 90er-Fähre?
Naja, ihr Weihnachtshit ist schon mal sowieso einer der größten Hits. All I Want for Christmas is You. Und es gibt viele. Also Mariah hat Wahnsinnsballaden rausgehauen. Aber okay, ich kann verstehen, dass es in die Richtung geht. Whitney Houston genauso. Also das I Will Always Love You, also die hat.
Stimmt, dir war. Und ich meine, von Bryan Adams hat es da nicht.
Heaven?
Ja, Heaven oder I Do It For You, oder? War doch auch.
Everything I do it for you. Ja, genau.
Dir kann mir dort kann ich so die Erinnerungen hoch mit Kuschelrock. Ja, das waren dann.
Ja. Hast du irgendwie ein Konzert besucht von einem Idol von dir damals? Oder war das dort noch nicht so gang und gäbe?
Naja, das war erst in den 2000er Jahren. Mhm. Das war ein R. Kelly, jetzt im Nachhinein.
Oh. Ja. Skandalnudel.
Oh. Ja, genau.
Okay. Aber sonst, wenn es jetzt ein Künstler oder Band aus der 80er, 90er gäbe, die du heute gern treffen würdest, wer wäre das?
Ich meine, es sind auch wieder so ein die ruhigeren. Ich meine, Eric Clapton, also wo ich E-Gitarre gelernt habe, war er natürlich auch einer von meinen Helden. Ich verhalte ganz viel von James Taylor. Ist ein ganz ein toller Musiker. Also im Nächsten würde ich gerne so jemanden treffen.
Wenn du jetzt die Entwicklung der Musikindustrie von damals bis heute so ein bisschen vergleichst, geht es in die richtige oder eher in die falsche Richtung?
Es verändert sich einmal. Und ich meine, ich bin nicht der, wo da alles schlecht redet oder so. Ich meine, es hat sicher seine Herausforderung. Auf der anderen Seite, ich glaube, damals, wo dann Napster kamen, alle illegal angekleidet haben.
Hast du das auch gemacht?
Ich sage jetzt nichts dazu. Aber auf jeden Fall war ja dort auch die Krise. Jeder hat gedacht, jetzt ist es vorbei und das Musikbusiness, das funktioniert und so. Und dann sind die Streaming-Services gekommen. Die haben mal zumindest da wieder wirtschaftlich was ihnen braucht. Mhm. Viele Künstler regen sich jetzt da wieder auf, dass irgendwie eine Million Hörer haben kann, schon eigentlich ein paar Euro verdienen. Also es ist sicher schwieriger, zum mit Musik wirklich Geld verdienen als früher.
Findest du, Social Media ist Fluch oder Segen, jetzt so gerade in deinem musikalischen Bereich?
Ja, ich freue mich auch erst wieder damit. Also ich habe lange Social Media nur verwendet, jetzt für mich halt wieder damit beschäftigt und nochmal unterscheiden müssen, was ist eine Story und ein Reel und das
also
ganze.
Also kommt Zeug. Alle auf die Instagram-Seite von Thomas Pegram. Gell? Er hat noch nicht so viele Follower, das müssen wir ändern.
Ja, die haben ja aber neu gestartet, genau. Eben. Also Pegram Music ist mein, wie nennt man das, der Handle, oder?
Handle?
Oder wie nennt man das da, die...
Nickname?
Der Nickname.
Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht, so up-to-date bin ich auch nicht.
Na, was ich merke, es ist halt so wirklich die Visitenkarte, oder? Du verbindest dich mit Leuten, du schreibst dort...
Ja, aber Webseiten sind gar nicht mehr so in, oder? Ich meine, da kann man zwar kurz drauf schauen, aber ich finde, wenn du gerade jetzt auf eine Instagram-Seite gehst, wo du jetzt zum Beispiel eine Story machst und in die Kamera hineinsprichst, fühle ich mich dir näher verbunden, wenn ich jetzt bei dir, also wenn ich dir auf Insta folge, wie wenn ich jetzt einfach auf deiner Homepage bin.
Oder wenn man E-Mail schickst,
oder? Oder so, genau. Also es ist eigentlich heutzutage unabdingbar, oder? Aber früher, wie haben denn das die ganzen Künstler gemacht? Das hat es ja kein Social Media gegeben und sie haben trotzdem mega Erfolge gefeiert.
Ich meine, gut, zu meiner Zeit, man hat mal auch MySpace und so, okay, also es hat schon Seiten gegeben, wo auch in irgendeiner Form kommuniziert ist, aber anders. Mm, oder? Ich finde, es ist, glaube ich, immer für was man es verwendet. Und ich merke bei mir, ich glaube halt, dass wir Menschen nicht dafür ausgelegt sind, zum tausende Freunde und so zu haben. Ich glaube, man muss immer gut überlegen, wem folgst du, was interessiert dich und dass du trotzdem dich in der Kleftil aber fokussierst, weil es nützt ja nichts, wenn ich, also, lieber lerne ich kurz lernen und schreibe Songs und bin zufrieden, als dass ich vor tausend Leuten Bescheid was dir tun. Das ist halt für mich so klar. Ich glaube, man muss da eine Balance finden, was einem noch gut tut und wo man eigentlich nur noch rauslebt und für sich selber entfernt ist.
Was kann man jetzt von dir auf deiner Instagram-Seite in Zukunft erwarten? Was hast du geplant?
Ich bin jetzt noch ein bisschen im Stall auf der anderen Seite. Ich plane, wenn ich im Songschreiber bin, dort einfach ein bisschen zum einen Einblick geben, wie so ein Song entsteht. Ein Highlight wird sicher sein, im August fliege ich nach Nashville, eine Woche auf ein Songwriting-Retreat, dort wird es auch gehen.
Ja. Aber schon eher auf Musik bezogen, so private Einblick in den Alltag.
Nein, auf das habe ich keinen Bock. Darum ist es auch für mich, aber das ist schon schön, oder? Wenn man nicht davon lernen muss, ich muss nicht und ich brauche nicht die Millionen Follower und das Zeug. Ich mache das für mich klar zum Connecten und wer weiß, was draus entsteht. Aber also ich glaube, wir sind sehr, sehr realistisch und ja, ich meine, auf Facebook, dort habe ich ja noch quasi die 8000 Fans, aber ich habe jetzt neue Accounts, dann würde ich löschen und ich fange gerne nochmal von null an.
Also, machst du das echt?
Ja,
tut das nicht weh?
Nein, ich habe ja nichts davor.
Ja, aber es sind doch, also als ich das gesehen habe, ich folge dir ja auch schon seit 2012 dort, als ich das gesehen habe, dass du jetzt da ein Posting rausgehauen hast, muss ich echt sagen, da sind viele, viele haben sich da wieder zurückgemeldet und haben gesagt, hey, ich schwöre, dass du wieder da bist. Und, also du hast ja schon eine gewisse Community dort da.
Ja, aber die sollen auf meine neuen Accounts gehen und der alte lösche, dann können sie mit meinem Neustart anfangen. Ich weiß nicht, ich bin allgemein so drum, ich brauche das alte nicht
du
so.
Du willst einen Cut einfach und was war und der Blick wird nach vorne gerichtet.
Also ich brauche jetzt nicht 8000 Fans für DSDS, wo vielleicht mit der jetzigen Musik gar nichts mehr anfangen können. Also die Nummer ist mir relativ wurscht.
Und die Musik, die du jetzt schreibst, in welche Richtung geht dir? Wird das so eher so Ballade, ruhig, emotional oder?
Ich mag Country-Musik extrem gern inzwischen. Ich glaube, es wird so ein, also es wird also mehr echte Instrumente, akustischer, aber so Pop, Folk, R&B vielleicht so klein.
R&B ist gut. R&B bin ich dabei.
Ja, habe ich viel gelesen. Also es wird nicht, aber halt so ein bisschen Einflüsse, aber eher so ein bisschen schon mit Gitarre vielleicht muss ich mich auch gar nicht so auf Genres eingrenzen, sondern eher, mir geht es darum, echte also Songs zum Schreiben, aber einfach wirklich was aussagen.
Aber bist du im Alleingang unterwegs? So eine Band oder so wird es nicht gehen?
mal schauen, also ich baue mir jetzt mein Netzwerk auf, um mit vielen anderen Leuten schreiben. Weil irgendwie auch, man muss alles selber können. Und oft ist es wirklich, wenn du mit den richtigen Songwriter und Songwriterinnen zusammenkommst, dass was Tolles entsteht. Also ich bin gerne ein Teil von einer Gruppe zum Schreiben und mal schauen, was damit entsteht. Für mich wäre es total cool, wenn einfach jemand Songs, die ich schreibe oder mitschreibe, wenn das jemand anders singt. Also für mich ist es eher so, der Song ist das, um was es geht. Ob es Eden singt oder jemand anders, ist nicht so.
Also bist du eigentlich für alles offen, was gerade sich so ergibt, oder?
Genau.
Cool. Ich habe mir gedacht, ich fordere dich ein bisschen raus. Und zwar kriegst du jetzt von mir 3 Situationen und du siehst mir spontan einen 80er, 90er Song dazu. Wir probieren es einfach einmal. Song fürs erste Date.
Okay, damals habe ich Schleier tanzt einmal. Das war Bon Jovi Always, glaube ich. Kann das sehen? Ja, genau. Doch, schau.
Schleicher, das Wort.
Das gibt's sicher. Schleicher oder Schleier?
Schleicher.
Schleicher war das.
Wir sind ja Schleicher.
Ja.
Ich habe das erste Mal zu Zombie von den Cranberries Schleicher tanzt. Musst du dir mal vorstellen.
jeder hat so seine Vorlieben.
Zombie. Ja, also es, keine Ahnung, der DJ hat jetzt so einen Cut in die Kaut und dann ist mal halt Stopp lieber und hat sich gedacht, okay, macht man halt mal. Aber schön, Always von Bon Jovi. Song für einen Roadtrip durch Vorarlberg.
Also ich war ja in der Bando vom Reinhold Pilgrim, bin ich auch sehr dankbar, dass ich bei mir mitspielen durfte, damals, sehr jung. Video live würde ich dann natürlich nehmen.
Okay, das ist...
Ja, das ist, glaube ich, vom Reinhold die Nummer, wo er große Erfolge gefeiert hat. Und das ist also eine sehr coole Nummer.
Okay. Ein Song, wenn du richtig schlechte Laune hast und gute Laune brauchst?
Ja, der ist halt wahrscheinlich viel älter als die 80er, aber Lovely Day finde ich
Lovely Day. Und vor allem heutzutage remixen ja die ganzen Leute die alten Songs wieder, oder? Ich glaube, gerade ist von Alphaville wieder irgendein Song in den Charts. Also, was meinst du, woher kommt das? Haben die keine eigenen Ideen mehr? Oder wenn sie einfach auf das Pferd von früher aufspringen und den Erfolg da, weil die Leute die Songs mögen, mit einheimsen? Oder was meinst du, woher kommt das?
Nein, ich meine... Ich glaube, das, warum gibt es für gewisse Filme so viele Fortsetzungen, weil sie halt schon mal erfolgreich waren und dann ist vielleicht das Risiko geringer. Also ich glaube, dass es mit Coversongs auch so ist. Wenn ein Song schon mal erfolgreich war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder erfolgreich wird, vermutlich ein bisschen höher. Aber inzwischen finde ich auch, es kann einfach auch Spaß machen, wenn man alte Sachen neu interpretiert.
Also bist du schon ein Fan davon von Coversongs oder sagst du, nein, jetzt wird es Zeit, dass man sich schon selber ein bisschen was überlegt?
Gibt jetzt mehrere Perspektiven drauf. Ich glaube, man lernt extrem viel, wenn man selber Songs, wo einem gefallen, wenn man die selber nachspielt, du lernst extrem viel. Also ich glaube, du wirst ein besserer Musiker durch das. Und auf der anderen Seite, also ich finde sowieso, wenn man spielerisch an die Sache geht, kann es einfach cool sein, wenn man eine Nummer nimmt und denkt, wie hätte die jetzt interpretiert oder wie könnte ich die singen?
Darf man das einfach so? Darf man einfach einen Song nehmen und sagen, ich möchte den jetzt covern und veröffentlichen? Oder was steckt da dahinter? Kennst du da ein bisschen aus?
Ja, ich meine, wenn man jetzt eine sehr erfolgreiche Nummer nimmt, brauchst du sicher das Einverständnis. Aber heutzutage ist ja viel, ich meine, das klassische Business, das da als offiziell veröffentlicht wird, manche machen es einfach und laden es halt irgendwie bei YouTube hoch, ohne irgendwie einen Namen dazu. Also halt ohne, dass man, ich glaube, es ist einfach viel mehr, oder das Copyright, bin ich auch gespannt, wo sich das weiterentwickelt. Ja.
Aber du bleibst dabei, du möchtest in Zukunft eigene Songs schreiben und keine Coverversionen.
Ja, also mir geht es darum, mit zum Ausdrucken. Genau.
Okay. Und auf Deutsch oder auf Englisch?
Momentan bin ich wieder auf Englisch unterwegs. Schließe mir aus, dass vielleicht auf Deutsch einmal wieder was kommt. Okay. Also ich denke, keine Limits, was keine braucht.
Sag niemals nie. Bevor du gehst, lieber Thomas, teste dich jetzt noch auf Herz und Nieren. Und zwar, du bist ja Musiker. Und was würde da besser passen als ein vermixtes Songquiz? Du hörst jetzt von mir 3 verschiedene, wie sagt man?
Songs.
Ja, eigentlich sind 6 verschiedene Songs, aber jeweils 2 in einen verpackt.
Smoothies quasi.
Genau, ein clever Mix. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob du aus diesem vermixten Song raushörst, welche 2 Lieder da wirklich im Fall Dina sind. Legen wir los.
Purple Rain nochmal.
Richtig.
Ja, I Love Rock'n'Roll.
Okay, es war zu leicht, oder? Es war jetzt einfach zu leicht.
Soll ich es mal los in der Stände reden, oder?
Na, du kannst ruhig, ja, okay. Du kannst ruhig reinhauen, sobald du weißt, wer es ist. Aber okay, warte mal. Wir steigern uns, hoffentlich.
Yeah, No Doubt und Spice Girls.
Okay, jetzt müssen wir gleich ins Detail gehen. No Doubt, mit welchem Song?
Don't Speak und Spice Girls. Ich Wannabe, oder?
Ja! Mann, hey! Ich denke immer, ich habe so coole Ideen und dann ist es irgendwie immer so leicht. Okay, schauen wir mal, was bei Nummer 3 rauskommt. Aha, er denkt. Haben wir die jetzt?
Na, ich höre die Lieder, ich kenne die Lieder, glaube ich, nicht.
Würde ich jetzt an dieser Stelle sagen.
Ich hab kein,
magst du es nochmal los?
Ja, geh mal, aber ich habe keine Ahnung, wer das sie können. Ah, warte mal. Bon Jovi.
Der Interpret ist richtig.
It's My Life, ja. Bon Jovi und das andere.
We got a message for you.
Ne, kenn ich nicht, was ist das?
Sunshine.
Sunshine Reggae ist es.
Ja, genau.
Echt, oder?
Von Late okay. Back. Ha! Hab die doch noch gekriegt. Super. Willi Tosh Osher von unserem legendären Wordrap gehört mit kultigen Begriffen aus den 80ern und 90ern. Da kriegst du jetzt von mir 5 Begriffe serviert und hausch mal deine ersten Gedanken dazu, Use. Okay, legen wir los. Pumuckl.
Frech. Rote Haare. Bier. Tatsächlich mit meiner Tochter angeschaut und war überrascht, was da alles im Fernsehen gesagt wird. Ja, aber cool, kultig.
Wie hat sie es gefunden?
Ja gut, aber er war schon, also ich glaube mit der, also mit so wie man heutzutage erzieht, sind schon ein paar Sachen, die man, wo man denkt, ja, der Mai steht, aber mir hat es angeschaut und wir haben gelacht, so, ja, großteils.
Das ist das Wichtigste. Und jetzt gibt es auch neue Pumuckl-Folgen, neu animiert, auf RTL Plus übrigens, falls er Ich habe sie mir selber noch nicht angeschaut, aber vielleicht sind die gleich abgeschwächt.
Okay.
Buffalos.
Also, oh, okay. Sind zuerst die Tiere.
Büffel.
Ja, das waren die Schuhe, oder?
Diese Plateauschuhe.
Ja, ja. Habe ich mal eine Freundin gehabt, wo 20 cm Buffalos, also waren extrem hoch. Ja.
Aber du selbst hast sie dann nie gekauft?
Nein. Also, nicht. Und Kerle Buffalos auch gehabt?
Oh ja.
Schon?
Die Rafer vor allem.
Okay, eine nicht dazu gehört.
Rubik's Cube, also der Zauberwürfel.
Schwierig. Frustration. Und stolz, wenn man es geschafft hat.
Hast du es zu können?
Ja, halt mit. Ich glaube, dass man es mit viel Hilfe dann einmal angekriegt hat.
Ja, scheinbar gibt es da so eine Rechnung, die hat sogar einen bestimmten Begriff, dass du, egal wie verdreht dieser Zauberwürfel ist, dass du es in maximal 20, wie sagt man da?
Drehungen
schaffst, dass der wieder geresettet ist. Aber
inzwischen gibt es eine App, das haben wir von meinem Neffe gezogen lassen. Da kannst du quasi ein Foto machen und da sieht er genau, wie du wo drehen musst.
Echt?
Aber da denke ich mir, wo ist denn der Spaß dabei?
Ja, aber ich bin für das, nein, für das bin ich jetzt blöd. Das ist für mich
für die Endgegner. App?
Nein, für den Würfel. Für beides wahrscheinlich. Also da habe ich keine Geduld. Das wird mich, boah, na Endgegner. Das lasse ich andere machen. Poesiealbum.
Hanni Konzkett, inzwischen führe ich eine Art Tagebuch zum Songideen, so in die Schreibe.
Nur Songideen?
Ja, halt, wie soll ich sagen, das Leben schrieb die schönsten Songs, also halt schon so Gedanken, Erfahrungen, Gefühle und aus dem, das okay. Ist das Tolle, das ist schönes Rohmaterial zum Songschreiben. Mhm.
Hast du als Jugendlicher Tagebücher gehabt? Oder ist das bei unter Männern nicht so gang und gäbe? Also ich habe sicher 15 Stück daheim. Ah, heute hat mich Marco so nett angelächelt. So Blödsinn haben wir eh nicht geschrieben.
Sowas habe ich nicht gehabt.
Nicht, okay. Erster Disco-Besuch?
ich glaube, das war die Eisdisco in Hohenems beim Schlittschuhplatz tatsächlich.
Hat es ja da willig, ja. Mhm. Wir haben immer zu Dorabier am Schorerplatz, dort war ja auch früher Eis, ich weiß gar nicht, da ist jetzt keine Eisfläche mehr. Haben wir auch Eisdisco gefeiert, da ist immer Hyper gekommen.
Ja, da waren halt die Jungammel. Und ich meine, im Wiesmut, also im Jugendhus Stormy, was ziemlich cool einmal war, da hat es am Sonntag auch so eine Jugenddisco gegeben,
glaube ich. Im C2 war das, oder? Das war doch im C2, hat das geheißen.
Ja, früher war es im C2, glaube ich, das war nicht zum Jazz-Seminar, aber dann früher, oder halt spätestens ins Wiesmut umgegangen, als in die große, das große Gebäude. Und dort haben wir immer, glaube ich, vom 2 bis 8.
Am Sonntag.
Am Sonntag. Ja,
das war
mega cool.
Aber dort war ja aber das, wo ich Schleier tanzt habe, mit den Cranberries. Und zu Zombie, okay. Also es war lustige Zeit. Und habt ihr euch früher auch immer im Angelbedarfslader Knicklichter gekauft und habt euch die im Mund nicht da bei der Eisdisco?
Und ich weiß, dass es die Gier hätte, ich glaube, dass ich nie gekauft
habe. Hast du das nicht gemacht?
Nein,
das haben wir alle gemacht. Wir sind zum Angelbedarfslader in Dornbirn. Ich glaube, der hat mit uns das größte Geschäft gemacht, wenn die Eisdisco angefangen hat. Dann haben wir die Dinger, die waren so breit, dann haben wir sie geknickt, im Mund nicht da und dann waren wir die coolsten auf der Eisfläche. Okay. Also es war so bescheuert eigentlich. Das darfst du heute auch gar nicht machen. Stell dir vor, das so Ding geht kaputt. Dose, das ist ja nicht gesund, oder das Ganze? Naja.
Eher nicht.
Wir waren jung und dumm. Aber es war trotzdem cool. Thomas, es hat mega Spaß gemacht mit dir. Schön, dass du bei mir warst. Und auch dir möchte ich jetzt gerne die Ehre überreichen, deinen Abschlusssong für die Sendung zu wählen. Was darf ich dir da für einen Wunsch erfüllen?
Ich glaube, also ich habe viel Hip-Hop gehört früher und bin aber ein Sting-Fan. Von dem ich glaube, was sie gut kombinieren lässt, ist das Every Breath You Take for Police. Weil P. Diddy hat das ja verwendet dann in einem Song.
I'll be missing you.
Mhm. Da ist dann viel ein Begriff gewesen. Und
ja.
Es ist, glaube ich, auch eins, also rein von den Gitarrenriffs, wirklich eins von den Meisterstücke, würde ich mal sagen.
Ich finde es auch einen wunderschönen Song. Ich freue mich sehr, dass du für den entschieden hast. Und wünsche alles, alles Liebe weiterhin. Wir werden deine Musikkarriere natürlich verfolgen. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass alles so kommt, wie du dir das wünschst. Und ich hoffe natürlich, dass wir noch viel von dir hören.
Danke, dass ich da sein dürfen.
Und jetzt für dich und fürs ganze Ländle, The Police mit Every Breath You Take hier im 80er, 90er Megamix.
Unsere Vorarlberger der Woche. Spannende Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+.